aber auch von seinen Freunden lernen, mutig zu glauben. Mutig zu glauben, ein wichtiger Teil des Jahresmottos, das uns als Gemeinde dieses Jahr begleitet und beschäftigt. Bis jetzt, alle Predigten, die wir bis jetzt zu Daniel gehört haben, spielten in der Zeit, wo König Nebukadnezar regierte. Seine Regierungszeit dauerte auch ziemlich lange. Er hat wahrscheinlich über 40 Jahre das Zepter in der Hand gehalten. Aber heute, Kapitel 5, jetzt betreten wir den Zeitpunkt, wo Nebukadnezar wahrscheinlich schon über 20 Jahre tot ist. Es ist also sehr viel Zeit vergangen zwischen dem, worum es letzte Woche ging, mit Daniels Freunden, und dem, was heute in Kapitel 5 auf uns wartet. Der König in Kapitel 5 heißt Belsazar. Ganz ähnlich wie Belshazzar, der Name von Daniel, der Babylonische, aber Belsazar ist König. Tatsächlich ist er aber nicht der richtige König. Darum, wenn man in der Geschichtsschreibung einfach mal die Könige runterliest, die zu der Zeit in Babylon herrschten, wird man Belsazar nicht finden. War auch lange ein Grund der Theologie, gerade der historisch-kritischen Theologie, zu sagen, Daniel ist erfunden. Das, was in den Büchern steht, das stimmt gar nicht. Aber je mehr Keilschrifttafeln gefunden und übersetzt wurden, desto mehr hat man herausgefunden, dass das stimmt, was da steht, weil der damalige König, der Vater von Belsazar, Nabonid heißt er, kommt nicht in der Bibel vor, aber er freiwillig ins Exil gegangen ist. Das würde jetzt zu weit führen, das zu vertiefen, aber er hat sich machtpolitisch verscherzt und ist deshalb, damit er nicht ganz abgesetzt wird, freiwillig ins Exil gegangen. Und sein Sohn, Belsazar, vertritt ihn in dieser Zeit, über 10 Jahre lang. Und darum erscheint er nicht in den offiziellen Chronologien der Könige, war aber trotzdem Machthaber zu dieser Zeit in Babylon. Und er hatte auch nahezu alle Rechte und Pflichten des Königs übernommen. Und damit war es dann auch seine Aufgabe, die anderen mächtigen Männer in seinem Reich irgendwie bei Laune zu halten. Und das tut er, wie viele andere Könige, indem er sie volllaufen lässt. Er feiert ein berauschendes Fest mit den 1000 mächtigsten Männern seines großen Reiches. Er lädt sie also alle ein an seinen Hof und sie feiern, was das Zeug hält. Als dann schon sehr viel Wein geflossen ist, denkt sich Belsazar, dass er noch einen draufsetzen muss. Da geht noch mehr, um diese mächtigen Männer zu beeindrucken. Und er lässt aus seinem Schatz die ganzen goldenen Krüge und Becher holen, die sein Vorgänger Nebukadnezar bei der Eroberung Jerusalems aus dem Tempel Gottes weggenommen hatte und mitgebracht hat nach Babylon. Die lässt er jetzt aus seinem Schatz holen und verteilt sie in dieser Festgesellschaft. Sie trinken alle daraus und singen dabei Lobeshymnen auf ihre Götter, die ihnen dabei geholfen haben, den Gott Israels und das Land Israel zu besiegen. Das bringt das Fass zum Überlaufen. Und Gott schaltet sich höchstpersönlich ein. Wie er das tut, können wir in Daniel 5 ab Vers 5 nachlesen. Da heißt es, plötzlich wurde eine Hand sichtbar, die etwas auf die gekalkte Wand des Königspalastes schrieb. Es war genau an der Stelle, auf die das volle Licht des Leuchters fiel. Als der König die schreibende Hand sah, wurde er bleich und seine Gedanken erschreckten ihn so sehr, dass ihn alle Kraft verließ und seine Knie zitterten. Eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Gott zeigt sich in Form einer Hand, die etwas an die Wand schreibt. Und weil Belsazar diese Schrift selber nicht lesen konnte, mussten natürlich alle Wahrsager, Weisen und die ganzen Berater des Königs wieder an den Hof kommen. Daniel, ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass sehr viel Zeit vergangen war, war zu dieser Zeit wahrscheinlich schon um die 80 Jahre. Er hat ja die ganze Regierungszeit Nebukadnezars miterlebt und beraten. Und dann sind jetzt weitere 20 Jahre vergangen und er ist jetzt um die 80, gehörte also nicht mehr zum Beraterstab dieses jungen Königs. Also war er nicht da, Und all die anderen Weisen, die da waren, konnten wieder nicht helfen. Die Weisheit Babylons versagt wieder. Aber plötzlich erscheint die Königsmutter. Und sie, die ja viel Erfahrung mitbringt der letzten Jahre, sagt ihm, wer jetzt der Einzige ist, der ihm noch helfen könnte. Sie sagt ihm quasi, so können wir es zusammenfassen, hol Daniel. Und Belsazar gehorcht der Königsmutter, der Königin, wie sie im Text genannt wird, und lässt Daniel holen. Und er verspricht ihm gleich, alter Mann, wenn du mir erklären kannst, was da steht, dann mache ich dich reich und du bekommst wieder sehr, sehr viel Macht. Daniels Antwort ist relativ lang. Sie füllt ziemlich viel von diesem Kapitel, aber man kann sie in zwei Teile untergliedern und wir lesen jetzt einfach mal in den ersten Teil der Antwort Daniels hinein. Du, o König, sollst wissen, der höchste Gott hatte deinem Vater Nebukadnezar Herrschaft, Macht, Ruhm und Ehre gegeben. Alle Völker, Nationen und Sprachen lebten in Furcht und Schrecken vor ihm, weil Gott ihm eine besondere Fülle an Macht verliehen hatte. Er tötete, wen er wollte. Er ließ leben, wen er wollte. Er erhob, wen er wollte. Und er erniedrigte, wen er wollte. Dann aber wurde er hochmütig. Und sein Stolz steigerte sich ins Unermessliche. Daraufhin wurde er vom Thron gestoßen und aller seiner Würde beraubt. Man verstieß ihn aus der Gemeinschaft der Menschen. Er wurde in seinem Wesen wie ein wildes Tier und hauste unter wilden Eseln. Er fraß Gras wie die Rinder und sein Körper wurde vom Tau des Himmels durchnässt. Und zwar so lange, bis er erkannte, dass der höchste Gott die Herrschaft ausübt über alle Reiche der Menschen und dass er die Regierungsgewalt gibt, wem er will. Daniel beginnt seine Antwort damit, dass er auf eine Sequenz des Lebens Nebukadnezars Bezug nimmt. Er schaut also zurück, um die 20 Jahre zurück, und sagt, Belsazar, du hast das doch alles miterlebt, du hast das gesehen. Oder zumindest von vielen Augenzeugen berichtet bekommen. Das, was Daniel jetzt hier in dieser Antwort in wenigen Sätzen zusammenfasst, das können wir in voller Länge in Kapitel 4 nachlesen. Das Kapitel 4 haben wir jetzt mal übersprungen, aber wir sehen, dass Daniel hier auf diese Ereignisse aus Kapitel 4 verweist und das quasi als gegeben voraussetzt für Belsazar. Und damit sehen wir auch, dass Kapitel 4 und 5 zusammengehören. Man kann sie ruhig zusammen betrachten, gemeinsam lesen. Denn Daniel stellt hier einen Vergleich auf zwischen Nebukadnezar auf der einen Seite und Belsazar auf der anderen, Kapitel 4 und Kapitel 5. Beide Könige sind unfassbar mächtig, auch wenn Nebukadnezar natürlich der eindeutig mächtigere war. Aber die entscheidende Parallele, warum Daniel das auch so nebeneinander skizziert, ist, dass beide überheblich und hochmütig geworden sind. Nebukadnezar hat sich gegen Ende seiner Regierungszeit schon fast für einen Gott gehalten. Und Belsazar trinkt aus den Bechern Gottes Wein mit seinen Obersten und verspottet dabei den lebendigen Gott. Und sagt, dass seine Götter größer sind als der Gott Israels. Und in Kapitel 4 können wir lesen, was Gott dann mit Nebukadnezar getan hat. Wie er ihn demütigt. Wie er ihn auf den Boden der Tatsachen zurückbringt. Heute würden wir sagen, er verliert seinen Verstand. Er wird verrückt für eine ganz schön lange Zeit. Und er wird so wild, dass er nicht mehr in Häusern leben kann, draußen leben muss. Und dadurch natürlich sein Königsamt, seine Würde und seine ganze Macht verliert. Als er dann aber, und wie, das können wir nicht wissen, es wird nicht berichtet, als er dann aber in diesem Zustand irgendwie die Größe Gottes erkennt und wahrnimmt und sie zugibt, anerkennt, wird er von Gott rehabilitiert. Er gewinnt seinen Verstand zurück und damit kommt auch sein ganzer Reichtum, seine Macht und sein Königstitel zu ihm zurück. Und ich finde es spannend, wie Daniel auch in den Worten, die er verwendet, in seinen Formulierungen, das gegenüberstellt, was Nebukadnezar dachte in seinem Größenwahn und was eigentlich Realität und Wahrheit ist. Wir haben zum Beispiel gerade in Vers 19 Folgendes über Nebukadnezar gelesen. Alle Völker, Nationen und Sprachen lebten in Furcht und Schrecken vor ihm, weil Gott ihm eine besondere Fülle an Macht verliehen hatte. Er tötete, wen er wollte. Er ließ leben, wen er wollte. Er erhob, wen er wollte. Und er erniedrigte, wen er wollte. Das war Nebukadnezars Perspektive. So hat er die Welt gesehen. Ich kann tun und lassen, was ich will. Und die Menschen um ihn herum, die haben es auch so wahrgenommen, weil sie sehen, er kann machen, was er will. Und das sehen wir auch in der Formulierung. Wie ein Refrain zieht sich dieses, wen er will, wen er will, wen er will, durch die Formulierung. Aber ein paar Sätze weiter stellt Daniel diesem Refrain die Wahrheit entgegen. In Vers 21 heißt es dann, der höchste Der höchste Gott allein ist Herr über alle Menschen und er gibt die Herrschaft, wem er will. Wen er will, wen er will, wen er will. Als ob Nebukadnezar tun und lassen könnte, was er will. Aber hier zeigt Daniel, dass Gott das Zepter selbst Nebukadnezar übergeben hat. Und dass er jedem, dem er will, dieses Zepter auch wiedergeben kann und nehmen kann. Also kann nicht Nebukadnezar tun und lassen, was er will, sondern Gott. Und Nebukadnezar kann nur schalten und walten, solange Gott es zulässt. Für uns heute ist diese Wahrheit irgendwie schwer zu glauben, oder? Wenn wir in die Weltgeschichte hineingucken, wenn wir in die Gegenwart hineinschauen, dann sehen wir immer wieder, dass die Mächtigen unfassbar viel Unheil, Leid und Tod in diese Welt bringen. Und dann fragen wir uns natürlich, warum hat Gott ihnen diese Macht gegeben? Und vor allem, warum nimmt er sie ihnen nicht wieder weg, wenn sie anfangen, so etwas zu tun? Laut diesem Text kann er das doch. Oder etwa doch nicht? Das ist eine total berechtigte Frage. Und wir finden in der Bibel keine direkte Antwort auf dieses Warum. Aber wir bekommen immer wieder vor Augen gemalt, dass Gott alles in seiner Hand hält. Durch so viele verschiedene Geschichten des Alten Testaments sehen wir, dass Gott die Geschichte so lenkt und leitet, dass sie am Ende dorthin geht, wo er sie haben wollte. Sein Plan ist eben größer. Manchmal verstehen wir aber nicht, ihn aber nicht. Und der Text stellt uns dabei immer wieder vor die Frage, die wir letzte Woche auch bei Daniels Freunden gesehen haben. Gott hatte sie auch vor diese Frage gestellt und ihnen gesagt, vertraut ihr mir, auch wenn ihr nicht wisst, was ich tun werde. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Geschichte mit dem Feuerofen, wo Nebukadnezar sie dann vor die Wahl gestellt hat. Entweder ihr verbeugt euch vor meiner Statue oder ihr werdet verbrannt werden. Und da haben die Freunde geantwortet, König, wir sagen dir eins, wir werden nicht niederknien, auch wenn wir nicht wissen, ob Gott uns retten kann. Retten wird, er kann es, aber wir wissen nicht, ob er es tut. Und sie haben trotzdem, trotz der Frage, die offen bleibt, sich dafür entschieden, Gott treu zu sein. Und diese Frage wird uns durch das ganze Danielbuch auch gestellt. Vertraue ich Gott, unabhängig davon, ob er eingreifen wird oder nicht? Vertraue ich ihm, auch wenn ich nicht weiß, was er tun wird und was nicht? Vertraue ich ihm, wenn er scheinbar irgendwie nichts tut? Das ganze Danielbuch hat ein Zielgedanken. Und diesen Gedanken sehen wir in wirklich jedem Kapitel. Wer alle Predigten bisher verfolgt hat, der merkt, dass das immer wieder zur Sprache kam. Ich habe es mal so zusammengefasst. Ungeachtet der aktuellen Umstände hat Gott alles unter Kontrolle. Das ist die Botschaft, die Daniel in jedes Kapitel eingewoben hat. Wir betrachten nur die ersten 6 Kapitel, die nächsten sind sehr prophetisch, apokalyptisch, aber selbst in diesen hinteren 6 Kapiteln zieht sich dieser Gedanke durch. Ungeachtet der aktuellen Umstände hat Gott alles unter Kontrolle. Daniel formuliert seine Sicht der Geschichte so, dass es wie ein Ausruf wirkt. Auf uns wirkt das wahrscheinlich eher wie eine Frage, eine Anfrage an uns, an unseren Glauben. Sind wir so mutig, dass wir uns hinter diesen Satz stellen können und sagen, ja, ich glaube das. Ungeachtet aller Umstände in meinem Leben, auf dieser Welt, hat Gott alles unter Kontrolle. Dazu lädt uns das Daniel-Buch ein. Kommen wir jetzt zum zweiten Teil der Antwort Daniels. Jetzt schwenkt er weg von Nebukadnezar hin zu Belsazar und er deutet ihm die Schrift an der Wand. Du, Belsazar, bist sein Sohn und Nachfolger, also von Nebukadnezar. Du hast dies alles gewusst und warst dennoch nicht demütig vor Gott, sondern warst überheblich gegen den Herrn des Himmels und hast die Becher seines Tempels holen lassen. Ihr habt Wein aus ihnen getrunken, du und die mächtigen Männer in deinem Reich, deine Frauen und Nebenfrauen, und währenddessen habt ihr ein Loblied angestimmt auf die Götter aus Silber, Gold, Bronze, Eisen und Stein. Dabei können diese Götzen weder hören noch sehen noch irgendetwas wissen. Dem Gott dagegen, der dein Leben erhält und dein Schicksal lenkt, hast du nicht die Ehre gegeben. Deshalb hat er diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. Das ist die Schrift, die geschrieben wurde. Mene, Mene, Tekel, Parsin. Und diese Worte bedeuten Folgendes. Mene heißt gezählt. Gott hat die Tage deiner Herrschaft gezählt und ihr ein Ende bereitet. Tekel heißt gewogen. Du wurdest auf der Waage gewogen und für zu leicht befunden. Parsin heißt geteilt. Dein Reich wird geteilt und den Medern und Persern gegeben. Die Kritik, die Gott mit diesen wenigen Worten an Belsazar äußert, betrifft seine Hochmut und seine Überheblichkeit. Eigentlich hätte er es besser wissen müssen, gerade weil er gesehen hat, was mit Nebukadnezar passiert ist. Immer wieder hat Nebukadnezar von Gott in seinem Leben präsentiert bekommen, wer der wahre Gott ist und wer mächtiger ist. Und Belsazar hat das wahrscheinlich mit eigenen Augen miterlebt, zumindest das letzte Zeichen, das in Kapitel 4 berichtet wird. Aber sein Hochmut hat ihn zur Dummheit verleitet und ihn total überheblich gemacht. Darum bekommt er diese himmlische Nachricht. Mene, wir haben es gerade gelesen, sagt, dass seine Tage gezählt sind und seine Herrschaft zu Ende ist. Tekel, dass er zu wenig Gewicht auf die Waage, wir würden sagen Waage der Gerechtigkeit bringt und darum einfach durchfällt. Und Parsin, darum wird dein Reich an die Meder und Perser übergeben werden. Das war die aufstrebende Macht neben den Babyloniern zu der damaligen Zeit. Und ich hatte ja gesagt, dass Daniel mit Kapitel 4 und 5 so eine Gegenüberstellung von Nebukadnezar und Belsazar angestellt hat. Und der Unterschied zwischen ihm und Nebukadnezar war, dass er immer wieder die Größe Gottes anerkannt hat. Manchmal nicht sofort, er musste erst seine Lektion lernen, aber dann kam er immer wieder zu diesem Schluss. Er hat gemerkt, dass Gottes Macht seiner Macht weit überlegen ist. Und er hat genauso auch anerkannt, dass Gottes Macht größer ist als die Macht aller babylonischen Götter. Und immer, wenn Nebukadnezar das eingesehen hat, wenn er das verinnerlicht hat, hat Gott ihn wieder groß gemacht, hat ihn wieder in sein Amt geführt, hat ihn gerettet, hat ihm die Antwort gegeben, was auch immer da gerade der Fall war. Bei Belsazar sehen wir keine Reaktion. Nachdem Daniel ihm das sagt, ist seine einzige Reaktion die, dass er sagt, hier ist dein Preis, die goldene Kette, hier dein Amt, die Machtposition, Daniel wusste natürlich, dass er mit diesem Amt nichts mehr anfangen kann, weil, und so heißt es dann gleich im letzten Satz des Kapitels, noch in derselben Nacht wurde Belsazar, der babylonische König, getötet. Somit endet dieses Kapitel und das kurze Kapitel von Belsazar. Und wir sehen in der Geschichtsschreibung, dass über Nacht die Meder und Perser in Babel, der Hauptstadt von Babylon, einmarschiert sind, ohne auf Widerstand zu stoßen. Das ganze Machtgefüge in der Regierung hat sich so weit verschoben, dass ein Großteil seiner Regierung zu den Medern und Persern übergelaufen sind und ihnen quasi die Stadt widerstandslos übergeben haben. Über Nacht haben sie quasi ohne Kampfhandlungen das Reich erobert. Und daran sehen wir, dass sich das bekannte Sprichwort auch hier im Leben von Belsazar bewahrheitet. Hochmut kommt vor dem Fall. Hochmut kommt vor dem Fall. Und jeder, der schon mal das Alte Testament gelesen hat, der weiß, dass dieser Spruch aus der Bibel kommt. Im Alten Testament, in den Sprüchwörtern oder in den Sprüchen heißt es, erst ist man überheblich, dann am Boden zerstört. Und Hochmut kommt vor dem Fall. Wenn sich das nicht über die Jahrhunderte bewahrheitet hätte, wäre es nicht in unseren Wortschatz übergegangen. Hochmut kommt vor dem Fall. Das sehen wir nicht nur bei Nebukadnezar und Belsazar, sondern auch im eigenen Leben, oder? Oder zumindest im Leben der Menschen um uns herum. Am Arbeitsplatz, beim Sport, oder vielleicht in der Nachbarschaft, wo auch immer, sehen wir immer öfter, dass sich dieser Gedanke bewahrheitet. Hochmut kommt vor dem Fall. Oft sind es kleine Dinge und wir schmunzeln, während wir diesen Satz sagen. Aber leider passiert das oft auch in großen und schwerwiegenden Lebensthemen, wenn Hochmut um sich greift und zu Überheblichkeit wird. Und da spielt es meiner Erfahrung nach auch gar keinen Unterschied, ob Menschen zur Kirche gehen oder nicht. Es betrifft uns Menschen. Es betrifft unser Herz. Es neigt dazu, höher von sich zu denken, als gut ist. Und die Warnung, die Daniel Belsazar gibt, die sollten wir uns hinter die Ohren schreiben. Ich habe sie noch mal mitgebracht. Daniel sagt ja zu Belsazar, du hast dies alles gewusst. Und das wissen wir jetzt auch. Und wir haben sogar noch viel mehr als Nebukadnezar und Belsazar. Wir haben das ganze Neue Testament. Wir kennen Jesus. Wir wissen, was er getan hat. Du hast dies alles gewusst und warst dennoch nicht demütig vor Gott, sondern warst überheblich gegen den Herrn des Himmels. Und so weiter. Diese Warnung, die dürfen wir aus diesem Text mitnehmen. Du hast das alles gewusst. Und was machst du jetzt damit? Was machen wir jetzt damit? Wenn wir unser Leben so gestalten, als ob wir der Nabel der Welt wären, dann ist unser Fall schon vorprogrammiert. Hochmut kommt vor dem Fall. Wenn wir andere Menschen von oben herab behandeln, und wer Dienstag beim Abendmahl dabei war, der hat von einer Krankenschwester gehört, dass das im Krankenhaus oft zum Tragen kommt, dass die Patienten irgendwie denken, die wären die Chefs. Das war ein gutes Beispiel. Wenn wir Menschen von oben herab behandeln, wenn wir erwarten, dass wir aus allen Situationen irgendwie unseren Vorteil herausziehen dürfen und müssen, oder wenn wir denken, dass ich selbst entscheiden kann, wer ich bin, wie ich bin, was ich bin, dann erkläre ich mich doch eigentlich zu Gott, oder? Aber dieser Platz ist schon vergeben. Und der, der auf diesem Platz sitzt, der achtet ganz genau darauf, wer sich da hinsetzen möchte. Das sehen wir im Neuen Testament. Gott wird öfter als der eifersüchtige Gott beschrieben. Er achtet darauf, wer den Thron in meinem Leben besteigen will. Hochmut kommt vor dem Fall. Das gilt für uns als Individuen, für mich ganz persönlich, für dich. Aber das gilt auch für ganze Länder und Völker. wie wir das im Alten Testament sehen. Israel zum Beispiel hat sich von Gott abgewendet und gedacht, wir können uns besser helfen als Gott. Sie dachten, wir wissen, wer unsere Verbündeten sind, wer uns helfen kann. Wir vertrauen nicht auf Gott allein, sondern auf die Ägypter, auf die Babylonier, auf wen auch immer. Sie dachten, sie wüssten es besser. Und dieser Hochmut, der wurde dann bestraft. Gott lässt die Babylonier mächtig werden. Sie erobern Israel, zerstören Jerusalem und den Tempel und klauen den Schatz. Also wir sehen es am Beispiel von Israel, aber wir sehen es auch, wie gerade in diesem Text, am Beispiel von Babylon selbst, einige Jahrzehnte später. Zunächst gebraucht sie Gott, um Gerechtigkeit an Israel auszuüben, aber dann ereilt sie dasselbe Urteil. Wo Belsazar und das babylonische Volk hochmütig werden, wird ihr Reich auch quasi über Nacht ein Ende gesetzt. Hochmut kommt vor dem Fall. Und was hier als über Nacht beschrieben wird, das sehen wir in der Bibel, aber auch in der Geschichtsschreibung, dass sich das meistens über Jahrzehnte hinzieht. Das sehen wir bei Israel, das sehen wir bei Babylon. Hochmut kommt vor dem Fall, aber es ist ein Prozess. Es ist ein Weg und Gott warnt immer wieder. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie es in der Hinsicht um unser Land bestellt ist, um unser Volk, wenn ich sehe, was mit Israel passiert ist, was mit Babylon passiert ist, mit Ninive und all den anderen Beispielen, die wir in der Bibel haben. Wo befinden wir uns gerade auf diesem Weg? Sind wir vielleicht zu überheblich gewesen, als wir in den vergangenen Jahrzehnten Gott immer mehr aus allen Lebensbereichen ausgeklammert haben? Sind wir hochmütig, wenn wir meinen, entscheiden zu können, wann Leben beginnt und wann es beendet werden kann? Was sagt das über unser Land aus, wenn wir meinen, entscheiden zu können, was wir sind, wen wir lieben dürfen oder welches Leben schützenswert ist? Schwierige Fragen. Wir sehen daran aber, dass diese alten Texte auch heute noch sehr aktuell sein können. In unserem Land gibt es einige Missstände, auch strukturelle Missstände. Davon lesen wir eigentlich jeden Tag in den Nachrichten. Und scheinbar geht es immer weiter bergab. Vielleicht ist die Ursache dafür im Letzten aber gar nicht politisches Versagen, sondern der Fall, der auf unseren Hochmut folgt. Könnte das sein? Das werden wir nicht wissen. Es gibt keinen Daniel, der uns das sagt. Aber wenn das so wäre, dann würde auch keine neue Regierung, keine andere Regierung etwas daran ändern können, oder? Wenn Gott das beschlossen hat, dann wird das passieren. Und das Einzige, was uns dann noch helfen könnte, wäre das, was Nebukadnezar getan hat. Sich nämlich unter Gott zu demütigen. Er hat es mehrmals in seinem Leben erfahren, dass das der einzige Weg war aus der Misere heraus. Jesus, der Retter in Person, von dem gesagt wird, dass er sich selbst gedemütigt hat, als er am Kreuz starb. Er wäre dann der Einzige, der uns jetzt noch retten könnte. Und wir sind alle gut beraten, wenn wir uns etwas von dieser Warnung, die Gott an Belsazar vor tausenden von Jahren weitergegeben hat, wenn wir die auch auf uns wirken lassen, auf uns persönlich und auf uns als Nation. Lasst uns nicht höher von uns denken als nötig. Das sagt sich so schnell dahin, aber denkt doch mal drüber nach. Lasst uns nicht höher von uns denken als nötig. Alles, was wir haben, was wir sind, was wir können, hat uns letztendlich Gott zur Verfügung gestellt. Dass du überhaupt in Deutschland geboren wurdest, in der Familie, in der du geboren wurdest, das ist ein Geschenk. Dafür konntest du nichts. Und alles andere, all die anderen Themen, Probleme, was auch immer dir jetzt noch vorschwebt, die können wir sowieso nicht unmittelbar beeinflussen. Und was das dann letztendlich für unser Land, vielleicht auch für die ganze westliche Welt bedeutet, kann keiner sagen. Denn noch hat Gott keine Hand vom Himmel geschickt und uns etwas an die große Leinwand geschrieben, damit wir es als westliche Welt endlich verstehen. Wir können nur hoffen und beten, dass Gott uns Gnade schenkt und dass sein Einfluss in unserem Land, in unserem Umfeld wieder größer wird. Und er uns zeigt, persönlich und als Nation, wo wir hochmütig und überheblich sind und wir vielleicht noch rechtzeitig die Wende schaffen. Ob das passiert, wann das passiert, ob ich vielleicht die ganze Zeit nur Quatsch erzählt habe, das wissen wir nicht. Aber Gottes Plan ist größer. Das wissen wir. Und daran dürfen wir festhalten. Amen. Wir singen jetzt noch ein Lied.